Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 63. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir haben heute das vielleicht bunteste Programm unserer Podcast-Geschichte. Wir reden über eine, wie ich finde, sehr besondere deutsche und eine sehr besondere US-Serie. Wir haben einen Blockbuster-Film bei Netflix, eine Dokumentation über einen der gruseligsten Flugzeugabstürze aller Zeiten und ein Reality-TV-Format, das eigentlich wie das klassische Kassen- oder besser Quotengift wirkt. Konkret geht es um die ARD-Serie Marzahn Mon Amour, die in Philadelphia spielende Apple-Serie Dope Thief, den Science-Fiction-Blockbuster Electric State mit Millie Bobby Brown bei Netflix, die Dokumentation German Wings, was geschah an Bord von Flug 9525 bei Sky und die Pflegeheim-Doku-Serie Herbstresidenz mit Tim Melzer bei Vox und RTL+. Hallo lieber Jan.
Ja, Erik, guten Tag.
Du hast mir ja gestern Abend noch eine fast euphorische Nachricht geschrieben, dass du extrem Bock auf diese Folge hast. Schon mal sehr gut, motivierte Mitarbeiter sind immer willkommen. Aber kannst du mir sagen, warum du da so euphorisiert warst oder warum du so viel Bock hast?
Also, weil genau das, was du angesprochen hast, ist ein sehr bunter Blumenstrauß heute und ich finde es auch tatsächlich immer gut, wenn wir Dokumentationen dabei haben, also nicht immer nur fiktionale Formate und vor allen Dingen immer fiktionale Serien, die aber auch die meisten Leute am meisten kicken, sondern in diesem Fall sogar ein Film dabei ist und zwei Dokus und so. Das ist eine gute Mischung, finde ich, also auch eine gute Mischung aus frei verfügbar und Stream und öffentlich-rechtlich und USA und was ist alles dabei.
Genau, und auch wirklich, wie ich finde, ungewöhnliche Formate und zu diesem bunten Mix passt auch, dass ja letzte Woche die Grimme-Preise verliehen wurden. Mhm. Und ich bin ja immer so ein bisschen stolz, wenn wir da eine hohe Trefferquote haben, sprich, wenn wir vieles, was dort nominiert oder auch ausgezeichnet wurde, auch hier besprochen haben. Und ich glaube, ich bin diesmal auf 10 Formate gekommen, die auch hier im Podcast ist. Reden wir an späterer Stelle drüber.
Wie du magst.
Wir fangen jetzt mal an mit Marzahn Mon Amour in der ARD Mediathek. Das ist wirklich eine Miniserie, kann man sagen. 6 Folgen, à 25 Minuten, ist ab Freitag, 14. März verfügbar. Wird auch nochmal linear ausgestrahlt am 21. März im Nachtprogramm. Aber ja, worum geht's denn bei Marzahn Mon Amour?
Es geht um die frisch verlassene, beruflich stagnierende und alleinerziehende Schriftstellerin, Romanautorin. Es wird nicht so ganz spezifiziert. Sie hat irgendwie Sachen geschrieben, die wohl nicht mehr so gut laufen. Heißt Kati, die in so einer Lebenskrise steckt, weil irgendwie alles gerade bei ihr zusammengebrochen ist. Und daraufhin umsattelt auf Fußpflegerin in Marzahn, also ganz im Osten von Berlin. Und dort in dem Beauty-Salon von Jenny unterkommt und deren Kollegin, also es ist bislang ein Zweierteam, jetzt wird es ein Dreierteam und sie übernimmt da die Fußpflege. Und diese Arbeit, wie ein bisschen nicht anders zu erwarten, gibt ihr nicht nur neuen Halt in ihrem zerrütteten Leben, sondern auch einen völlig neuen Sinn, den sie entdeckt in den Menschen, die sie da behandelt. Das sind meistens so ältere, mittellose Personen, denen sie so die Hornhaut abraspelt. So etwas wie so eine eigensinnige Resilienz im Kampf gegen die vielen tausend Unwägbarkeiten in einem Plattenbau, wie es in Marzahn halt ist. Und wie man da damit mit so geraden Rücken und viel Würde zurechtkommt. Und das hatte sie selber verloren. Sie lernt das jetzt von ihren vielen, von ihrer Klientel, die sie da behandelt. Das sind immer so eins, zwei, drei verschiedene, die teilweise wiederkehren in anderen Folgen, also in diesen 6x25 Minuten. Und manche sind auch nur einmal kurz dabei. Und das macht das Ganze zu so einer, einerseits zu einer Milieustudie und andererseits aber auch zu einer Persönlichkeitsstudie, die ich sehr interessant finde. Du hast ja auch schon gesagt, dass du es zumindest mal interessant findest.
Ich finde es nicht nur interessant. Ich habe die Serie schon, das ist schon ein bisschen her, weil ich musste einen Text dazu schreiben, der schon vor 2 Wochen oder so fertig werden musste. Ich war richtig angerührt von der Serie. Ich würde fast sagen, zusammen mit Families Like Ours, wo ich ja dir nochmal einen reinwürgen muss, weil ich irgendwie, du warst ja so nur so halbwegs positiv zur Serie, aber ich habe ganz viele Leute gesprochen, die da auch extrem angefasst von waren. Ja, und von dieser kleinen, wirklich im klassischen Sinne kleinen Serie, Marzahn Mon Amour, war ich auch sehr angefasst. Das beruht ja auf einem Buch von einer Katja Uskams, die da so teilweise, wohl teilweise ihre eigene Geschichte erzählt.
Ist autobiografisch, also ein autobiografischer Roman.
Kennst du das Buch oder hattest du davon gehört?
Nee, never.
Also Jördis Triebel spielt diese Kati und das Interessante ist ja, Jördis Triebel ist selbst in Marzahn groß geworden, habe ich gelesen. Und ich finde, neben vielen anderen Stärken, die die Serie hat, wo wir gleich noch ein bisschen drauf kommen können oder uns austauschen, finde ich, ist sie der absolute Hammer.
Ja, sie hat auch so eine innere Ruiniertheit, die sie aber gleichzeitig mit so einer sehr selbstbewussten Fassade kontert. Also sie wirkt immer etwas zerrüttet, also in vielen ihrer Rollen, auch leicht verhärtet vom Leben, aber zeigt auch gerade im Bereich dieser Härte dann immer so eine Resilienz, die sie dann ja auch wieder bei ihren Leuten findet, mit denen sie da zu tun hat. Und das ist wirklich die absolute Traumbesetzung für dieses Format.
Ich finde, das ist auch ein sehr also aus zwei Gründen eine sehr ungewöhnliche deutsche Serie. Einmal diese Hauptrolle der Kati ist ja so eine ohne Worte. Die hört ja oft diesen kleinen Leuten, denen sie da im wahrsten Sinne des Wortes zu Füßen sitzt, sehr viel zu. Und es ist ja auch total ungewöhnlich, dass eine Hauptfigur weniger Dialog hat als die Nebenfiguren.
Ja, die sind ja
die Leute, die erzählen.
Ja.
Und das, also es ist so oft, es ist keine schweigende Rolle, aber es ist eine wortkarge Hauptrolle. Und das ist schon mal sehr toll. Und das andere, was man wirklich total selten sieht in der deutschen Serie, ist, das ist ja so ein bisschen, ist eine Geschichte, die so auch ein bisschen zeigt, wie man den Kapitalismus, die haben alle immer wenig Geld, sowohl die Kunden als auch dieser Laden steht immer kurz vor der Schließung, weil es alles nicht hinhaut und man versucht halt immer den Kapitalismus so ein bisschen in Richtung Menschlichkeit zu biegen, trotzdem zu überleben, trotzdem menschlich und fair zu bleiben zu den Leuten und das ist ja, diese Prämisse ist ja ganz nah am Sozialkitsch gebaut und ich glaube, fast alle deutschen Formate, die ich kenne, die von solchen Tropen erzählen, sind dann auch sozial kitschig.
Sie ist
und das schafft es irgendwie, das zu umschiffen.
Sie ist total unkitschig, die Serie. Und das ist auch das, was halt die Regisseurin Clara, sie wird immer Clara von Arnim genannt, hat aber zwischendurch noch ein Zoe Mailin, also sie hat verschiedene kulturelle Hintergründe, die ja, jetzt auch kommen wir ja nachher drauf, die für die Zweiflers gerade preisgekrönt wurde.
Ja, da ist die Regisseurin von die Zweiflers, ja.
Die hat da schon großes Gespür für, also was sie auch in den Zweiflers bewiesen hat, in die Menschen reinzugucken, ohne ständig nur so Triggerpunkte abzufühlen. Also sie widmet sich wirklich ihren Figuren und sie widmet sich vor allem auch diesen Randfiguren, die immer nur so episodenweise auftreten, weil sie da nicht einfach nur danach sucht, dass die irgendwelche Funktionen übernehmen in dieser Konstellation. Also diesen kleinen Impuls liefern, damit das und das bei Kati oder Lilly oder bei den anderen passiert, sondern die fechten immer mit sich eigene Konflikte aus, die aber auch immer gebrochen werden. Also es geht um sowas wie eine Mutter, die offenbar von ihrer Tochter nur abgeschoben wird, die sie total schlecht behandelt, weil sie weil die halt nur noch Ärger macht, die ist dement geworden und völlig unselbstständig und so. Und das wirkt immer so, als wenn diese Tochter total lieblos ist, aber wir erfahren so im Verlauf dieser Geschichte, wo wir sie immer wieder erleben, dass es da Gründe für gibt, dass sie sich so.
Dass die Geschichte komplexer ist.
Die ist komplexer und dass es im Gegenteil sehr viel auch mit Liebe, mit ihrer Liebe zu ihrer Mutter zu tun hat und so weiter, die größer ist als alles andere, was jemals passiert ist. Und das passiert hier ständig. Es passiert auch mit so einem Stasi, mit so einem alten Parteibonzen, der wohl im selben Block, wo auch die Kati früher groß geworden ist und ja entsprechend auch Jörg Triebel groß geworden ist, ein großes Ding war und jetzt ist er halt irgendwie so ein abgeranzter Ex-Stasi-Spitze.
Ein alter Mann einfach.
Ein alter Mann, der irgendwie leicht vereinsamt ist, aber nicht sein müsste und so. Und wie die sich einander annähern, das ist schon ganz schön fein geschrieben, fein inszeniert und vor allem fein gespielt.
Ja, also man muss dazu nochmal sagen, dass die dieses Ensemble von den älteren Schauspielern, wo ich hatte noch so das Presseheft gelesen, wo die Regisseurin auch nochmal gesagt hat, sie haben sich echt viel Zeit genommen für die Dreharbeiten, weil viele von ihren Schauspielern wären näher an den 90 als an den 80 dran gewesen. Ne? Und das heißt, man muss ja auch dann fair und sorgsam mit diesen älteren Schauspielern umgehen. Und da sieht man, du hast da diesen Stasi-Nachbarn gespielt von Hermann Bayer, dann gibt es andere ältere Schauspieler, die man einfach mal erwähnen sollte. Manche kennt man auch aus anderen Fernsehspielen. Monika Lehnertz, Eva Weißenborn, Ursula Werner, Karl-Heinz Czinski. Das ist schon, die können einfach hier nochmal richtig auspacken, diese alten Schauspieler, indem sie ihre fiktiven Lebensgeschichten erzählen, die oft einfach auch sehr tricky und interessant geschrieben sind, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, es wird einem hier so eine Nummer aufgeführt. Also es ist immer sehr, sehr, sehr menschlich, sehr fein beobachtet. Also was du schon gesagt hast, die Kamera ist wirklich hier so ein Zeuge von so einer Geschichtsdarlegung. Also es kommt einem gar nicht so inszeniert vor.
Nee, genau, es ist auch, was du meinst, es ist keine Nummernrevue, sondern es ist ein langer, ruhiger Fluss und die haben auch alle drei, die da arbeiten. Ganz toll finde ich auch Deborah Kaufmann als Lulu, als ihre Kollegin.
Ganz habe ich mir auch notiert. Das ist die Nagelexpertin, die ja so schöne Nägel macht, ist auch der absolute Hammer.
Ganz, ganz toll, auch sehr vom Leben gezeichnet, aber gleichzeitig auch mit dem großen Bedürfnis versehen, sich diese Zeichnung nicht ansehen zu lassen, was ja auch wiederum ein Grund ist, für viele Menschen in solche Schönheitssalons zu gehen. Deren Leben ist oftmals relativ schwierig, kompliziert und vor allem prekär. Und hier holen sie sich so die Schönheit des Lebens ein bisschen auf ihre Oberfläche rauf und versuchen das zu kompensieren. Und diese Deborah Kaufmann, die auch gleichzeitig immer so schwankt zwischen großer Loyalität mit ihren Freundinnen, die diesen Laden betreiben, aber gleichzeitig auch so einem Fluchtimpuls, weil sie sich theoretisch selbstständig machen könnte dank ihrer Fähigkeiten, das spielt die ganz toll und das machen die alle ganz toll, dass die halt ihre Lebenswege durch 6x25 Minuten, das ist echt wenig Zeit, sowas plausibel und plakativ machen. Also man versteht das wirklich, was in den Leuten vorgeht. Es ist nicht alles Gold, was glänzt daran. Es ist nicht alles toll gespielt. Es ist auch eine von diesen Frauen, die so ein bisschen so eine flippige Berlinerin spielt. Die geht mir so ein kleines bisschen auf die Nerven nach einer Weile. Es ist auch so eine ganz alte 80-Jährige, die so ein bisschen wirkt wie so eine hängengebliebene Techno, Früh-Techno-Phasen-Maus. So. Die stört mich manchmal, aber das ist auch, weil es auch einfach so unterschiedliche Charaktere sind, kann es auch sein, dass dann mal
eine. Ja, aber ich glaube, das ist diese Frau, die du meinst, das ist eigentlich die, wo man denkt, oder auch diese Kathi denkt, ey, wenn ich mal alt bin, dann will ich so sein wie die. Die
Maybe,
ist
ja
total positiv, selbstständig, macht 1000 Sachen. Und dass sie so ein bisschen, ja, auf so anstrengend gut gelaunt ist, ist halt auch Teil ihrer Fassade. Deswegen,
total.
Ich finde ja, dass es, und das hat diese Serie mit der zweiten Serie, obwohl die ganz anders ist, die wir gleich besprechen, mit Dope Thief gemeinsam, das ist im Prinzip eine Serie über Freundschaft auch, ne? Also über Allianzen, über die Einsamkeit, die uns ja alle immer mal oder viele von uns immer mal bedroht in unserem Glück, in unserem Lebensglück, weil Familien gescheitert sind, weil Partner gestorben sind, gerade im Alter und so weiter, dass es einfach verdammt schwer ist, alleine zu sein, und aber dass man Allianzen bilden kann, gerade in so einem Ghetto in Anführungszeichen wie Marzahn, wo viele Leute sagen, oh, das ist so lebensfeindlich da, nee, das ist eine Serie über Freundschaft, Gemeinschaft und das ist einfach uns unheimlich viel hilft, wenn wir Dinge mit anderen zusammen machen und zusammen stehen. Und das zeigt diese Serie auf eine ganz wunderbare Weise, finde ich.
Und auch also diese Verbindung zum Ort. Also es geht um Beziehungen allgemein, aber es geht auch um die Beziehung zu diesem Ort, wo wir nachher gleich bei Dope Thief zu Philadelphia kommen. Mhm. Das hier ist, Marzahn war mal in der DDR-Zeit die größte zusammenhängende Wohnsiedlung, die aber gleichzeitig auch ein Modellprojekt war, weil die sehr, sehr grün gestaltet war. Also da haben wirklich Hunderttausende von Leuten, ich weiß nicht, ob es Hunderttausende waren, aber irrsinnig viele Menschen gelebt. Und gleichzeitig wurde denen aber auch tatsächlich für realsozialistische Verhältnisse sehr viel Lebensumfeld geboten, was damals immer so Anfang der 80er nicht unbedingt immer en vogue war. Da ging es tatsächlich auch um Leute kasernieren. Und hier haben die sich sehr viel Mühe gegeben und deswegen haben die Menschen dort, glaube ich, auch so viel Bezug zu diesem Ort. Und dieser Ort wird auch dadurch, ohne überhöht zu werden, gleichzeitig als etwas, was Teil der Persönlichkeit von Menschen ist, die solche Orte bewohnen, dargestellt. Und so geht es uns ja auch. Also so, ich war in dem Viertel, in dem ich wohne, das ist Teil meiner DNA geworden. Und wenn das nicht so wäre, würde ich damit natürlich auch fremdeln und würde auch Einfluss auf meine Beziehung zu anderen Menschen haben. Das machen beide Geschichten, also auch Dope Thief gleich.
Ja, von Heimat auch. Ja.
Das ist eine Geschichte über Heimat. Also von daher bin ich gespannt, wie du dieses Thema verlinkst.
Lass mich nochmal mit einem Zitat abschließen. Und zwar sagt diese Kathi am Ende, kommt so aus dem Off, es könnte sein, dass es eine Passage aus dem Roman ist, ich fand die so schön, dass ich sie einfach mal vorlese, anstatt einer Kritik. Du schaust in die Augen der Bewohner Marzahns, die dort vor 40 Jahren hingezogen sind und jetzt mit Rollator, Sauerstoffgerät und Mindestrente ihr tapfer ihr Leben zu Ende bringen, die manchmal tagelang mit niemandem reden, die uns, wenn sie ins Studio kommen, ihre hungrigen Herzen ausschütten, jede Berührung dankbar aufsaugen und glücklich sind an diesem Ort, an dem sie nicht wie die Vollidioten der Nation behandelt werden. Das sind einfach schöne Sätze,
finde ich. Amen.
Genau, und Vollidioten ist vielleicht eine gute Überleitung oder Leute, die man für Vollidioten halten könnte, zu unserer Serie Dope Thief, die bei Apple startet, auch am 14. März mit 8 Folgen. Da ist es wieder so Apple-mäßig, dass es mit einer Doppelfolge startet und dann gibt es eine weitere Folge pro Woche und wenn ihr warten wollt mit zum Finale, um es zu bingen, müsst ihr bis zum 25. April warten. Folgen sind so 55 Minuten lang und es geht um die Freunde Ray, gespielt von Brian Tyree Henry, und Manny, gespielt von Wagner Moura. Die kennen sich offensichtlich seit ihrer Kindheit in Philadelphia und ja, kleiner Spoiler, der sich aber nach ungefähr 5 oder 10 Minuten der Serie sozusagen offenbart. Sie sitzen in einem Auto und beobachten irgendwas. Man denkt, sie sind Polizisten und dann gehen sie mit ihren DEA, also Drug Enforcement Administration, jeder, der Breaking Bad gesehen hat, kennt DEA, also die Drogenbekämpfungsbehörde der amerikanischen Polizei, tun mit ihrer DEA-Ausrüstung, ihren Schusswesten und Waffen irgendwelche kleinen Drogendealer oder eine Drogenküche hochnehmen und konfizieren eben den ganzen Stoff und so weiter. Und wir erfahren aber eben nach wenigen Minuten, das ist eine Masche von denen, das sind auch so Kleingangster, die kriegen irgendwelche Tipps oder wissen, wo diese kleinen Gangster da ihre Sachen machen und dann geben sie sich eben als Polizisten aus und hoffen darauf, dass die dann alle vor Angst erstarren und wenn sie in ihre Waffen schauen und ihnen die ganzen Sachen geben und ansonsten keinen Widerstand leisten. Ja, und diese beiden Typen, Ray und Manny, die begleiten wir dann auch bei einem Streifzug so ein bisschen außerhalb von Philadelphia, wo sie auch irgendwelche Leute hochnehmen wollen und das erweist sich dann aber als eine ziemlich große Sache. Da fließt viel Blut und
Sie stechen in ein Wespennest, sagt man,
sehr gut ausgedrückt, Jan. Und sie müssen praktisch fliehen und es wird sehr, sehr schnell deutlich, dass von diesem Zeitpunkt an sehr viele, sehr finstere und schwer bewaffnete und skrupellose Menschen hinter ihnen her sind, um ihnen diese Beute wieder zu entreißen. Und ja, eigentlich ist das ein klassischer Krimi-Plot, also ganz normal, hat man schon 1000-mal irgendwie gesehen, 2 Buddies, die irgendwie ein krummes Ding machen, die eigentlich sympathisch sind, so kleinen Gangster und die dann sozusagen, ja wie du sagst, ins Wespennest stoßen. Ja. Aber du hast mir auch schon wieder eine euphorische WhatsApp geschrieben, kurz nachdem du irgendwie da, ich weiß nicht, wie viele Folgen du da schon gesehen hattest, ich hatte zu diesem Zeitpunkt erst eine gesehen. Und diese WhatsApp lautete so, ich sag sinngemäß, ich sollte es nicht sagen, aber wie geil ist denn Dope Thief?
Es ist so toll. Also ich finde, es lebt unglaublich durch die Charaktere. Die Geschichte ist tatsächlich gar nicht so unkonventionell. Also so dieses ist auch so, dass so Kleingangster geraten zwischen Großgangster und Cops. Das ist ja eben auch eine Breaking Bad Geschichte. Davon gibt es halt tatsächlich relativ viel. Das hier ist aber, lebt unglaublich von den beiden Hauptfiguren, von Ray und Manny, und die beide ja auch schon sehr profiliert sind in dem, was sie vorher gemacht haben. Also Ray als Paperboy in Atlanta und Wagner Moura. Interessanterweise hat er in Narcos den Pablo Escobar
gespielt.
Ist er bekannt geworden, hat er halt einen Großdrogendealer gespielt, jetzt spielt er einen kleinen Drogendealer, na kein Dealer, aber jemand, der sich da halt irgendwie so reinwanzt in diese Geschichte. Und diese beiden, wie sie halt in diese Eskalationsspirale, was du ja schon meintest, Freundschaft zu bewahren, versuchen kompakt zu bleiben und sich da durchzuwurschteln und bemerken, dass sie da mit Leuten zu tun haben, die es echt ernst meinen. Und das will ich jetzt gar nicht weiter elaborieren, in welcher Form sie das ernst meinen. Das ist eine relativ brutale Serie zwischendurch immer wieder. Aber wie die beiden eigentlich, also so ihr ganzes Seelenkostüm und mit diesem Seelenkostüm den Zustand Amerikas in ihren Gesichtern zerkauen, wie die Kamera ständig auf sie raufzoomt, entweder wenn sie im Dialog sind oder wenn sie alleine sind, sie sind relativ oft getrennt, weil sie sich auch immer wieder suchen, Das ist wie so eine tiefenpsychologische Analyse der USA im Jahr 2025 oder sowas, weil da so eine Zerrüttung herrscht und so eine Apathie auf der einen Seite und so eine verhasste oder hasserfüllte Energie auf der anderen, und alles spielt sich in den Gesichtern von diesen beiden ab, wie sie halt versuchen, am Ende irgendwie nur noch ihren Arsch zu retten. Und da spielt auch noch eine andere, also eine ganz andere wichtige Figur mit, die man fast nicht erwähnen dürfte, aber es ist eine Polizistin, die bei einem dieser Incidents, die da passieren, ihr einen Schuss in den Hals bekommt und nicht mehr sprechen kann, nicht mehr ordentlich sprechen kann. Und die ist auf der Suche nach allem, also die ist auf der Suche nach den Großgangstern, nach den Kleingangstern, die hat ihren Mann verloren oder ihren Lover verloren und so weiter, also das ist so eine ganz komplexe Figur dazwischen, die selber auch noch, die Mina heißt sie, hast du dir den Namen von ihr aufgeschrieben, den
Schauspielernamen? Ich habe es blöderweise nicht getan, es ist eine amerikanische Schauspielerin, so eine blasse Rotblonde, die wohl eine ganz große Theaterrenommee auch hat.
Ja,
und ich hatte sie vorher nicht gesehen.
Ich kannte sie aus Homeland, da hat sie nämlich einmal die Frau von einem Terrorverdächtigen oder von einem Terroristen gespielt. So. Okay. Und da war sie schon, kleine Rolle, große Ausstrahlung. Und diese drei, die dann noch zusätzlich so eine Anwältin von dem Ray, dessen Vater im Knast sitzt, und seine Mutter, die ist halt interessanterweise die Red aus Orange is the New Black.
Ja, also so Kate Mulgrew, ihre bekannteste Rolle ist ja die Captain Janeway aus Raumschiff Voyager. Das ist schon ein bisschen länger her, ist jetzt auch eine ältere Frau, Ende 60. Die spielt sozusagen diese Ziehmutter von Ray, weil sie mit seinem Vater, der im Knast sitzt, also ein Schwarzer, Ving Rhames, auch ein bekannter Darsteller.
Ganz kurz, das ist der aus Pulp Fiction. Das ist der Wallace irgendwas, sein Chef.
Ja, der hat schon viele Rollen gespielt.
Ja, aber da kennt man ihn her, ne?
Sehr, sehr alt geworden. Also es ist eine tolle Besetzung. Mhm. Und dieses Drehbuch, können wir gleich noch drüber reden, über den Autor Peter Greig, das lässt halt auch diese ganzen Rollen extrem strahlen. Also wenn ich so ein Drehbuch als Schauspieler bekommen würde, mit diesen Figuren und diesen Dialogen, da würde ich natürlich sofort unterschreiben irgendwie.
Ja, aber witzig, dass das dieser Craig hat aber auch Drehbücher gemacht zu, weiß ich nicht, sowas wie Top Gun, glaube ich, den neuesten Top Gun und zu Gladiator 2 und sowas. Das sind jetzt, das sind Formate, die eher über die Visualität kommen und nicht so über die Skripte, und irgendwie hat er da echt
was. Das ist ein ganz renommierter und gut gebuchter Autor, der hat aber auch zum Beispiel The Batman geschrieben oder The Town, ich glaube, das war dieses Regiedebüt von Ben Affleck. Aber eben auch Top Gun Maverick und Gladiator 2 und Tribute von Panem war er, glaube ich, an mehreren Filmen beteiligt. Ja,
vielschichtiger.
Ja, aber das ist nicht der erste. Mir fallen mindestens noch zwei andere Autoren ein, die so mit so totalen Mainstream-Kram, die dafür stehen oder bekannt geworden sind, und die dann irgendwann so eine Serie raushauen, die absolut outstanding ist. Ich finde, das lebt ja so ein bisschen, Dope Thief, von diesem Gegensatz, von einmal diese sehr naturalistischen, fast dokumentarischen Bilder vom schmutzigen Philadelphia, also dieses sehr authentisch und sehr down to earth, und dann diese Dialoge in diesem Gangstermilieu, die teilweise unglaublich ausgefuchst sind. Also man muss sehr viel lesen, weil man das, die Schnelligkeit der Dialoge und also wenn man jetzt nicht perfekt ist im Englischen, muss man sehr viel lesen, um der Story zu folgen und diesen ganzen Witzen, die auch da so versteckt sind.
Viel Humor, das ist ganz wichtig. Ja. Der verbietet sich überhaupt nicht über dieses Dystopia, also dieses Verwahrlosungs-Dystopia, eine leichte Seite zu entdecken, sowas. Das ist ganz, also das eigentlich eine doofe Geschichte, der Hund von seiner Foster-Mom zum Beispiel, ne? so ein kleiner Stressköter, der immer wieder eine Rolle spielt, sowas wird dann in anderen Serien oder Formaten schnell zu so einem kleinen witzigen Sidekick, und hier hat das halt immer so, holt einen ganz kurz mal wieder raus aus dieser Dramatik, die da ständig aufgebaut wird, und ist ganz liebenswert dabei, und es ist auch, wo du jetzt so auch die Stadt angesprochen hast, man erinnert sich daran irgendwie, also zumindest eine Erinnerung, die ich sehr früh hatte, an den Soundtrack oder an dieses Titellied von Philadelphia von Bruce Springsteen. Das fährt ja auch, da geht er ja durch Philadelphia durch, und du siehst am Rand echtes Leben. Der Tom Hanks AIDS-Film, genau. Mhm. Und das ist ja auch ähnlich. Also der ist ein bisschen so halt der Realität angepasst. Du folgst einem kleinen Kind oder einem Kind auf dem BMX-Rad, das durch Philadelphia fährt, und ist genauso aufgebaut. Du siehst Menschen am Rand, die gucken in die Kamera oder gucken auch dran vorbei. Und du kriegst sofort, allein schon durch diesen Vorspann, kriegst du so eine Ahnung und so ein Gefühl davon, wie es ist, in so einer Stadt zu leben, die einerseits stinkreich ist, weil da richtig fette Startups und große Unternehmen sind, und andererseits aber durch diesen niedergegangenen Stahlindustriekomplex unglaublich viel Armut hat. Aber das eben wie im Marzahn sowas. Die Leute versuchen ihre Mitte darin zu finden. Und viele schaffen es, diese beiden, Ray und Manny, schaffen es leider eher nicht, weil sie ja auch irgendwie echt eine desperate Arbeit machen, also andere Drogendealer auszunehmen so. Oder auch die kleinen Lichter in diesem Drogenkomplex auszunehmen, das ist ja auch nicht besonders würdevoll. Aber sind immer auf der Suche danach, wie sie ihre Würde wahren können. So. Und das ist, also mich hat die wirklich so angerührt, diese Serie, ohne dass sie so rührend oder rührselig sein wollte.
Sie ist einfach toll geschrieben und toll gespielt. Hast du denn die Serie zu Ende geguckt?
Nee, so weit bin ich noch nicht. Aber ich bin ganz schön weit schon. Ich bin jetzt, glaube ich, schon bei der 6. Folge.
Ja, ich hab's tatsächlich, ich bin wahnsinnig geworden. Ich hatte nämlich auch, als ich darüber geschrieben habe, 3 Folgen gesehen, und da lautete meine Überschrift noch, oder hatte das Wort Dramedy drin. Mhm. Die habe ich jetzt nachträglich ausgeixt, weil die lustigen Aspekte, die sind zwar im Detail in den Dialogen auch später noch drin, aber das ist ganz klar keine Buddy-Gangster-Dramedy, sondern das ist schon ein Drama. Also ich habe tatsächlich gestern Abend und heute Morgen 5 Folgen geguckt, um das Ganze noch zu Ende zu bringen. Und da gibt es ganz schön düstere Folgen.
Total.
Sehr, sehr brutal, sehr blutig und irgendwie auch so ein bisschen stressig. Also ich habe lustigerweise, wir hatten ja in der letzten Folge über Krank Berlin gesprochen, und ich hatte danach noch einen anderen Podcast gehört, wo Krank Berlin mit The Bear verglichen wurde, nach dem Motto, anstatt sich in der Küche anzuschreien, schreit man sich hier im Krankenhaus an, und da kann ich jetzt irgendwie sozusagen nachlegen, dann ist Dope Thief vielleicht The Bear als Krimi, weil gerade Manny und Ray, aber auch andere Leute in der Serie, schreien sich permanent an, in einer extrem hohen Dialogdichte, und sind immer gestresst, und manchmal bluten sie auch dabei oder schießen oder so. Und das ist aber auch ziemlich, ziemlich gut und krass inszeniert und ja tatsächlich die erste Folge von dem steinalten Ridley Scott auch gemacht.
Ja, ne? Interessant. Ja, haben wir noch gar nicht erwähnt.
Haben wir noch gar nicht erwähnt.
Ja, der auch der Showrunner ist, also Produzent.
Sowas, einer, ne? Der.
Also nicht Showrunner, nicht weil er es nicht geschrieben hat, aber das ist auf jeden Fall einer der Köpfe hinter dieser ganzen Geschichte, und er wurde auch als Creator genannt, also so von daher.
Das ist aber hier dieses Prinzip, jeder, der einen großen Namen hat, ob es jetzt Darsteller sind oder Leute hinter der Kamera, sind in der heutigen TV-Produktion amerikanischen TV-Produktion Co-Produzenten.
Ja.
Robert De Niro ist auch Co-Produzent von Zero Day.
Naja, alle Hauptdarstellerinnen sind mittlerweile auch, glaube ich, irgendwie am Produzieren dabei und sowas. Also ich fand die richtig toll. Ich würde es vielleicht ab und zu an einigen Stellen nochmal gerne mit deutschen Untertiteln gucken, weil ich es bislang nur mit englischen Untertiteln gesehen habe, und das ist in dem Tempo tatsächlich echt haarig teilweise, weil ich verstehe vieles nicht. Also wenn die Leute da mit so einer Wortdichte von 400 Worten pro Minute sich aufeinander einbrüllen, das schon nicht, ich verstehe das nicht.
Ja, da so. Geht es eben auch um komplexe Tricks so im Bereich Polizeiarbeit, aber auch wie die Gangster so operieren, und ich habe fast gedacht, das ist so der Vergleich zu Breaking Bad, den haben wir ja schon genannt, und ein bisschen The Wire steckt da auch
drin.
Einmal, weil es ein Stadtporträt ist, weil es so eine sehr, sehr tiefgehende Analyse von Staat und Verbrechen ist.
Genau, The Wire war Baltimore, glaube ich.
Baltimore, ne? Genau, richtig. Das ist ja ein 2000, basiert ja auf einem 2009 erschienenen Debütroman von einem Autor namens Dennis Tafoya, der auch schon ziemlich gelobt wurde. Ich denke mal, dass viele Sachen da rausgenommen wurden. Also ganz am Ende macht die Serie nochmal so einen kleinen Turn. Also die vorletzte Folge ist eine unfassbar bewegende Folge, was das Zwischenmenschliche und was die Philosophie hinter dem ganzen Stoff ausmacht. Und die letzte Folge ist dann fast ein bisschen schwächer, weil sie das eine klassische Krimi-Auflösung bringt.
Okay, ja, schade. Verrat nicht zu viel.
Aber sie ist auch nicht schlecht. Ja. Sie ist trotzdem auch sackspannend. Aber also in meinen Augen sehen wir hier auf jeden Fall diverse Emmys.
Ja, glaube ich auch. Also wirklich diverse. Das ist eine
großartige Serie. Ja,
großartige Serie. Schaut sie euch unbedingt an, wenn ihr irgendwie Zugang zu Apple habt.
Und dass Paperboy jetzt mal irgendwie eine richtig große Hauptrolle hat, nachdem er als Rapper in der ja immer noch sehr unbekannten in Deutschland großartigen Donald Glover-Serie Atlanta. Ich habe mich sehr gefreut, ihn wiederzusehen. Er ist ein toller Darsteller.
Ich habe da aber auch nochmal reingeguckt jetzt sowas und seine Mimik ist vergleichbar. Er kaut da auch immer viel durch. Er regelt viel in seinem Kopf. So.
Genau.
Jetzt Übergang zur nächsten Serie, völlig absurd, keine Chance. Kann man einfach nur einen Break machen.
Doch, ich kenne eine.
Du kennst einen, geil.
Ich kenne eine. Wir haben, du hast bei Dope Sick, Dope Thief so ein bisschen auch das als Amerika-Porträt betrachtet. Also in diese heruntergekommen, in diesem, ja, dass es halt unglaublich viele Leute gibt in Amerika, die von morgens bis abends rund um die Uhr arbeiten müssen, um ihr Leben, um überhaupt ihre Rechnung zu bezahlen. Ne? Und einen kleinen Amerika-kritischen Aspekt findet man, ähnliche Art findet man auch bei Electric State, aber lass uns erstmal das große Ganze besprechen. Das ist ein Film, 128 Minuten lang, auch ab 14. März bei Netflix. Und worum geht's?
Es geht um eine vergangene Zukunft vor 30 Jahren, also das, was mittlerweile so als Rear Future bekannt ist, in der eine Riesenarmee von Robotern offenbar, die so aus dem Disney-Imperium entstanden sind, also zumindest gibt es die Ahnung davon, dass die damals in den Freizeitparks erstmals Roboter eingesetzt haben und diese Roboter wurden nach und nach halt überall omnipräsent in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren und haben überall Hilfsarbeiten übernommen, wurden dabei aber auch gleichzeitig intelligenter und haben sich dann, ich glaube, das war dann so, kurz bevor diese Serie einsteigt, Mitte der 90er, haben sie revoltiert gegen diese Sklavenhalterei und haben halt, weil es auch teilweise Riesenroboter waren, hatten die auch ganz schön Power. Und dann tritt so ein Tech-Milliardär auf namens Skate, der mit so einer so KI-basierte, transhumane Cyborgs kreieren kann, die es mit diesen Robotern aufnehmen können. Und es führt, das kann man sagen, weil es relativ schnell sich auflöst zum Sieg der dieser transhumanen Cyborgs im Auftrag der Menschheit, in Anführungszeichen.
Also die Menschen besiegen die Roboter in einem Krieg.
Genau, besiegen sie in einem Krieg und die Roboter werden daraufhin aber jetzt nicht alle eingeschrottet, sondern witzigerweise in so eine Art Ghetto-Park einkaserniert, so ein Reservat. So ist ein bisschen interessanter Gedanke, warum sie die nicht einfach platt machen. Und danach über...
Daher kommt übrigens der Name, ne? Dieses Reservat heißt The Electric State.
Genau, und danach übernimmt dann aber, und das ist, deutet sich sehr früh an, das ist jetzt natürlich ein bisschen was verraten, was auch offen bleiben könnte, aber dass das alles nicht, nicht zu Friede, Freude, Eierkuchen wird, das ist klar. Diese Mischung aus, weiß ich nicht, Musk und Bezos im Grunde genommen, dieser Skate von Stanley Tucci gespielt, darstellt, das ist natürlich schon, der birgt in sich den Keim, dass das alles nicht nur auf Menschenfreundlichkeit basiert, sondern auch auf großem Machtwillen. Und am Ende, wir erfahren dann halt im Laufe dieser Serie, wer wirklich das Böse ist, aber erfahren das nicht durch irgendwelche abstrakten kultursoziologischen Aushandlungen, sondern über ein Waisenkind namens Michelle, die auf der Suche nach ihrem Bruder, der verschollen ist, also der auch im Rahmen dieses Krieges verschollen war, gemeinsam mit einem Schmuggler namens Keats, der von Chris Pratt gespielt wird, und zum Kulleraugenroboter durch dieses vergangene Dystopia läuft und versucht, ihren Bruder zu finden. Das ist die Geschichte.
Genau, und wir haben ja schon am Anfang gesagt, der große Star, also neben Chris Pratt, der ja in allen Blockbustern oder in jedem zweiten irgendwie mitspielt, ist natürlich Emily Bobby Brown, die dieses Waisenkind spielt. Und außerdem haben wir irgendwie eine Menge Roboterdarsteller, die dann teilweise auch von ganz bekannten Schauspielern, wie zum Beispiel Woody Harrelson oder Anthony Mackie, gesprochen werden, als Nebenfiguren. Und das Besondere an der ganzen Sache ist ja irgendwie das Design. Ja? Also wir sind in den mittleren 90er Jahren, wir erleben eine alternative Geschichtsschreibung, was ja so ein bisschen modern geworden ist. Und ich dachte irgendwie, wenn man schon diese Bilder sieht, wie diese Roboter aussehen, die haben ja alle so Gesichter von irgendwelchen aus der amerikanischen Kultur der 50er, 60er, 70er, keine Ahnung, 80er Jahre, Postboten, irgendwelche drolligen Maskottchen und sonst was. Und da dachte ich so, ey, wie kommt man denn auf dieses abgefahrene Design? Und dann da habe ich irgendwie gelesen, dass das Ganze ja auf der gleichnamigen Graphic Novel des Schweden Simon Stålenhag beruht. Also das ist ein, ich lese es einfach mal vor auf Englisch von Wikipedia, Swedish artist, musician and designer specializing in retro-futuristic digital art. His work primarily focuses on nostalgic Swedish and American countryside environments. With retro sci-fi elements. Also das, dieser ganze Look kommt anscheinend von diesen Schweden. Der hat auch die Vorlage zu Tales from the Loop.
Genau, ja, das habe ich auch als Referenzgröße hier angegeben bei Amazon Prime damals, wo irgendwie so Star Wars in so eine, also Star Wars Figuren in so eine retrofuturistische Vergangenheit reingesetzt.
Das hast du, glaube ich, mal auch schon mal hier im Podcast erwähnt. Ich kenne die Serie nämlich nur im Namen.
Ne? Naja, okay, ich finde die toll. Sie hat ein ähnliches Problem wie diese Serie, um jetzt mal so in die Wertungsebene reinzukommen, weil ich finde diese, was du schon gesagt hast, das Set-Design und die CGI dahinter und wahrscheinlich vieles KI generiert. Wir sehen auch zum Beispiel Bill Clinton irgendwann wieder halt reingezoomt wird in so Aushandlungen über die damaligen Roboter.
Genau, die Friedensverhandlungen oder der Friedensvertrag beziehungsweise die Kapitulation der Roboter wird ausgehandelt und man sieht es auch in einer Fernsehübertragung von Präsident Bill Clinton und einem Roboteranführer namens Mr. Peanut.
Genau, der von Woody Harrelson gesprochen wird im Original. Das ist alles wirklich richtig, richtig toll inszeniert. Das ist vom Production Value, von der Optik her, ist das alleroberste Kante. Das kriegst du nicht, also mit heutigen technischen Standards kriegst du das nicht besser hin. Aber die Russo Brothers haben sich sehr, 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 sehr verliebt in ihre eigene Erzählstruktur. Die Geschichte ist sehr, sehr dünn. Also ja. Waisenkind sucht verschollenen Bruder.
Ist auch sehr klischeehaft.
Chris Pratt ist wirklich ein sehr, sehr schlichter Schauspieler, der sehr, sehr schlichte Rollen spielt. Und das ist hier auch einfach, das ist halt Han Solo. So, das ist einfach, das ist so eine Geschichte, die haben wir schon tausendmal gesehen. Mhm. Die ist tausendmal durchgekaut worden. Die wird beim tausendersten Mal nicht interessanter. Und dadurch ist diese Serie, wie ich finde, bei allem Eye-Candy, die sie halt bietet, sehr, extrem selbstreferenziell.
Ja. Also hier werden praktisch, alles, was gut ist an der Serie, kommt, glaube ich, von dem Simon Stålenhag, diesem Designer. Das ist nämlich dieser Look. Ansonsten wird hier alles zusammengemixt, was man aus Sci-Fi-Geschichten in den letzten 10 Jahren gesehen hat. Also, oder noch länger, ich meine, Krieg Mensch gegen Roboter gibt es ja schon aus den 50ern. Der Tech-Milliardär als Bösewicht. Und dann haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das Teilen des Menschen in Original und Avatar. Also das haben wir ja nicht nur in Severance, auch wenn das da ein bisschen anders ist, sondern eben auch in Avatar. Und das ist dieser amerikakritische Aspekt, den ich meinte, weil die Menschen in dieser Neuzeit, dank dieser Erfindung des bösen Tech-Milliardärs, die hängen ja oft so wie drogenverseucht mit ihrem Helm da auf dem Sofa und flüchten sich in irgendwelche Traumwelten, während ihre Avatare draußen ihre Arbeit erledigen und oft ist das dann auch so ein bisschen finstere Arbeit.
Sieht witzigerweise aus, sehen die Avatare so ein bisschen aus wie Cassandra aus dieser Serie, die wir gerade hatten.
Muss ich auch dran denken.
Ja, also es ist tatsächlich so, man kann sich das schon angucken. Ich war von Millie Bobby Brown maximal enttäuscht. So, es ist mir nicht, it's none of my business to judge her, aber sie hat sich dummerweise jetzt doch, also von einer wirklich eigensinnigen Schauspielerin, die wirklich was hätte bewegen können, hat sie sich hier zu einer so plumpen, konventionellen Sexiness entschieden oder es wurde über ihren Kopf hinweg entschieden. Geht mir massiv auf die Nerven. Ich weiß, du findest es immer...
Du weißt, dass es darum eine ganz große Debatte gibt im
ich
Netz,
weiß. Ja,
weil
ja,
sie
ich
sich selbst gewehrt hat gegen... ich glaube, weil sie diesen Look hat, diesen etwas prolligen, blonden 90er-Jahre-Look in diesem Film, wurde sie, glaube ich, angegriffen. Und sie wehrt sich eben dagegen, dass sie nicht mehr so speziell und besonders aussieht, wie sie mit 12 in Stranger Things
Ja, aber das ist ihre Entscheidung. Do what you want, sowas, ne? Aber ich darf davon genauso enttäuscht sein, weil ich das finde, dass wir von diesen Frauen haben wir im Fernsehen und im Film mehr als genug. Und ich freue mich über jede Frau, die ausbricht. Und das hat sie nicht gemacht. Und das finde ich finde es schade. Es ist ihre Entscheidung. Und sie macht das auch. Sie bleibt eine tolle Schauspielerin. Sie hat nach wie vor eine große Ausstrahlung. Aber das ist auch total Randersberg. Ich wollte mich darauf gar nicht so festbeißen. So.
Ich finde eigentlich, ich möchte sie gar nicht dafür kritisieren, wie sie aussieht oder so, aber man kann sie dafür kritisieren, oder was heißt, man kann sie dafür kritisieren, man kann den Film dafür kritisieren, dass er praktisch aus dieser Rolle, wie auch aus allen anderen Rollen, überhaupt nichts rausholt. Ja. Das sind klassische Blockbuster-Charaktere, die Russo-Brüder, ne, die haben ja diese ganzen Marvel-Sachen gemacht und so weiter. Und das Witzige bei dem Film ist ja auch noch, dass diese Musik von Alan Silvestri ist, diesem Komponisten, der eben auch Zurück in die Zukunft, Forrest Gump, Avengers, Captain America und Nachts im Museum gemacht hat. Und das sind natürlich irgendwie, ja, das ist so klassische 80er, 90er Jahre Soundtracks und Held-Soundtracks. Es passt eigentlich in diesem Film alles zusammen.
Auf dieser Ebene ist das halt auch schlüssig, das Ding. So, das ist halt, das will uns nicht die Tiefe der menschlichen Psyche oder der gesellschaftlichen Zusammenhänge erklären, sondern das will einfach hier richtig einen raushauen.
Ja, das ist Blockbuster ohne Kino.
Blockbuster ohne Kino, genau. Und es war trotzdem interessant, weil es halt in diesen beiden Ebenen, die Begriffe haben wir beide schon reingeschmissen hier in den Topf, also einerseits Alternative History und andererseits Rear Future. Sie sind ein bisschen getrennt voneinander, weil Alternative History ist sowas wie Man in the High Castle oder sowas, ne? Das ist ja keine Zukunftsvision, sondern das ist ja Geschichte anders gedacht. Oder Fallout auch. Oder mehrere Tarantino-Stoffe, ne? Also wo er halt irgendwie die Charles Manson-Morde plötzlich neu definiert oder oder Hitler umbringt oder sowas.
Ja.
Rear Future ist dann ja noch einen Schritt weiter gedacht, nämlich da wird in der Vergangenheit eine Zukunftsvision dargestellt, die damals visionär war, ne? So wie bei Cassandra zum Beispiel, bei Black Mirror gibt es da mehreres von. Und das ist noch eine eigene Idee davon, die hier so ineinander spielen. Und das fand ich eine tolle, also das hatte ich damals auch das Thema angeboten, das ist eine tolle Möglichkeit, so unsere Vision, das Visionäre der menschlichen Spezies so ein bisschen durch die Geschichte zu transportieren, ist hier verschenkt, finde ich. Weil wird hier auch überhaupt nicht erklärt, wieso die in den 50er Jahren plötzlich schon so eine künstliche Intelligenz haben konnten, sowas. Damals gab es halt letztlich nur das, was es halt, das war ein bisschen elaborierter dessen, was es irgendwie im 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert als sogenannten Türken gab, wo sie halt erste Zahnräder-Roboter gebaut haben. Weiter waren die da noch nicht. Und das ist dann einfach wieder eine Bullshit-Geschichte. So, und es stört mich dann, also es ist ein bisschen Korinthenkackerei, aber es funktioniert nicht. So funktioniert es nicht. Du musst versuchen, realistisch zu bleiben, wenn du dir ein realistisches Setting suchst.
Interessant, ich musste ganz oft, also ich musste mich auch durch den Film ein bisschen durchkämpfen, weil es gibt diese sinnlosen, langen Action-Szenen, ne? Also es ist halt dieses typische Russo-Brüder-Kino. Und dann dachte ich immer darüber nach, ja, das hat ja viel auch von Fallout, vom Design und von der Fantasie in den Objekten und von den Figuren. Und Fallout hat ja im Prinzip auch eine dünne Geschichte, jedenfalls erstmal auf der Oberfläche. Und ich habe mich immer gefragt, warum hat mir Fallout so unglaublich gut gefallen und das hier hat mir nicht besonders gut gefallen. Aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass da so viel Witz bei Fallout in den Figuren und in den Dialogen liegt und in dem, was sie tun und so.
Und
hier ist alles wahnsinnig erwartbar.
Ja, alles.
Auch wenn die Figuren toll aussehen, die Roboter und so weiter.
Ja, die sind alles erwartbar. Also die Figuren bei Fallout, die haben viel mehr Esprit. Die sind halt, du erwartest von den Figuren nicht das, was sie machen. Zu keiner Zeit. Die sind alle gegen den Strich gebürstet, aber nicht um gegen den Strich gebürstet zu sein, sondern weil das Leben halt einfach
gegen den Strich bürstet. Weil es interessante Figuren sind. Weil's und hier gibt es einfach nur langweilige Figuren.
Stinkt langweilige Figuren. Ne. Fürchterlich. Aber trotzdem ist es, wenn man sich einfach darauf einlässt, dass man so ein Blockbuster-Ding in sich durch sich durchlaufen lassen will. Do it. Ist ja auch nur 2 Stunden sowas. Ne? Das kann man schon mal machen. Vorher vielleicht ein kleines Likörchen trinken oder sowas.
Ja, ich hab mir nochmal überlegt, für wen ist der Film? Der Film, das ist was für Kinder oder jüngere Jugendliche.
Total. Es ist nicht brutal.
Es ist was für Superhelden-Fans. Ja. Es ist was für 90er Jahre. Nostalgiker auf die 90er Jahre blicken ja mittlerweile schon größere Alterskohorten zurück. Also im Prinzip ist das ein Film für alle Leute bis 60 oder 65 Jahre. Insofern, ja, Blockbuster-Publikum.
Genau, eben, ne? für Leute, für die so eine Real-Crime-Doku über einen Flugzeugabsturz zu dröge ist.
Genau. Ja, kommen wir zu unseren beiden non-fiktionalen Themen am heutigen Tag. Ach so, German Wings wollten wir jetzt machen.
Egal, wie du magst. Fiel mir nur gerade ein. Mach doch German Wings.
Ja gut, dann machen wir erst German Wings. Ich hatte erst Herbst hier falsch auf dem Zettel, egal. Ja, German Wings, auch wieder aus der Rubrik, mein Gott, ist das schon so lange her, denn am 24. März jährt sich zum 10. Mal der Absturz von dem German Wings Flug 9525, der sollte von Barcelona nach Düsseldorf fliegen und ich weiß noch genau, wie das irgendwie dann über die Medien damals kam, dass eine deutsche Maschine eben da in den Alpen, in den französischen Alpen abgestürzt ist und dann kamen ja schon sehr, sehr bald diese Nachrichten, dass, weil man sich das nicht erklären konnte, was da passiert ist, dass der Pilot die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht hat und dann nach relativ kurzer Zeit war die Story sozusagen in der Welt, dass es sich um einen jungen Mann handelte, der erweiterten Suizid begangen hat, der praktisch, das war der Co-Pilot der Maschine, der den Piloten, als der mal rausgegangen ist, ausgesperrt hat und dann die Maschine zum Absturz gebracht hat. Jetzt blickt dieser Dokumentarfilm, oder es ist auf dem Papier eine Dokumentarserie, weil es 3 Folgen, 35 bis 40 Minuten gibt, auch ab 14. März bei Sky & Wow verfügbar. Der blickt einfach einmal auf dieses Geschehen zurück und lässt relativ viele Angehörige von den Opfern zu Wort kommen, nimmt sich auch wirklich Zeit für diese Geschichten des Verlusts. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine investigativer Film, weil er versucht, alternative Absturztheorien oder eine alternative Absturztheorie zu dieser vorherrschenden Geschichte, dass es eben dieser Andreas Lubitz hieß er, glaube ich, dieser suizidale Pilot war, der die Maschine zum Absturz gebracht hat. Es gibt tatsächlich, ich habe jetzt gerade auch heute Morgen nochmal recherchiert, auch neben dem Film Untersuchungen und Spekulationen darüber, dass es eben auch ein sehr komplexer Unfall gewesen sein könnte und dass man eben vielleicht zu Unrecht sehr schnell im Rahmen dieser Untersuchungen diesem Lubitz die alleinige Schuld an der Geschichte gegeben hat.
Genau, es gibt zumindest die Vermutung, dass es auch technische Defekte ist, also dass da was nicht funktioniert hat, dass irgendwelche Türöffnungssysteme nicht funktioniert haben. Also dass es unterschiedliche Ansätze gab und er womöglich dann einfach ohnmächtig geworden ist. Also so, das ist so, die ersten 2 Folgen, die sind 3 Folgen a 45 Minuten so. Die ersten beiden Folgen sind sehr, sehr konventionelle Aufarbeitung eines realen Ereignisses. Das, ich finde, es ist manchmal ein bisschen unruhig aufgearbeitet. Also es war so, die hat nicht so richtig so einen ruhigen Fluss, aber das ist total souverän und virtuos, was sie da machen. So wie man halt mit Talking Heads arbeitet. Ab und zu siehst du mal ein paar Leute, die am Weinen sind. Zwischendurch werden News eingepflanzt. Es gibt Expertinnen, die was sagen. Es gibt viel Archivmaterial, ein bisschen Animation. Und dann so ab Minute 70 ungefähr, also Ende der 2. Folge beginnt so ein Grundraunen, also so, dass da war doch was anderes. Und dann kommen halt so ein Anwalt ins Spiel von den Hinterbliebenen und noch so ein Experte, der ein alternatives Gutachten erstellt hat und so. Kann man auch bei Wikipedia nachlesen, das ist kein Geheimwissen, ja. Sowas, ne? Das ist alles nichts Altes, nichts Neues, sondern etwas, was einfach in der Öffentlichkeit nicht so ins Bewusstsein geraten ist. Und
also für mich war es völlig neu. Ich dachte immer noch, das wäre eine ganz klare Geschichte. Andreas Lubitz hat das gemacht und
zu 100%, bei mir auch. Ich wusste das auch nicht so, deswegen interessant. Ich würde sagen, es gibt Leute, die sich damit befasst haben, intensiver, die wissen es vielleicht, so weil es einfach kein Geheimwissen ist. Aber also ich finde die sehr interessant, die Serie, die etwas aufarbeitet, was noch sehr stark in meinem Gedächtnis haften geblieben ist, aber eben auch schon, wie du sagst, 10 Jahre her ist, also wie schnell doch die Zeit vergeht, aber irgendwie auch noch vieles besser in der Welt. Aber ich finde tatsächlich, also so dieses Raunen am Ende, da wird also ich will jetzt nicht sagen, so ein Popanz aufgebaut, aber ob da wirklich so viel hintersteckt, darüber hat mich die Doku nicht aufgeklärt.
Also du kritisierst jetzt, dass es vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, diese Alternative.
Manchmal wirkt es, das sind Ungereimtheiten dabei.
Weil es gibt
dabei.
Tatsächlich, also wenn man die Medien studiert, es gibt ernsthafte Quellen, es gibt auch einfach eine Untersuchung, es gibt sehr ernsthafte Luftfahrtexperten, die das Ganze untersucht haben,
ja.
Die sagen, ja, nee, es ist wirklich alles sehr, sehr schnell gegangen damals. Es könnte wirklich, ich meine, es klingt nach einer klassischen Verschwörungstheorie.
Klingt nach, genau.
Und man hat bei diesem Film auch immer so leichte Verschwörungstheorie-Vibes und denkt so, ja, machen sie sich jetzt wichtig, indem sie diese alternativen Theorien betonen, oder steckt da was drin? Und weil man eben so extrem umgeben ist heutzutage von Verschwörungstheorien, hat man natürlich schnell eine Abneigung dagegen.
Genau.
Aber wenn man ein bisschen tiefer bohrt, sind da sehr viele, also wir sind beide keine Superexperten, aber es gibt sehr viele Hinweise, die eben auch diese Theorie des Films stützen. Und also es ist, glaube ich, seriöser, als man vielleicht denken könnte.
Das mag total sein, aber was ja insinuiert wird dabei, ist, dass die Industrie etwas zu verheimlichen hat. Das schwingt ja immer so mit. Die Lufthansa als damalige Muttergesellschaft von der German, also jetzt.
Die auch übrigens, muss man an der Stelle, wird immer wieder eingeblendet. Sie wollten mit denen reden, sie wollten Statements von denen und sie hatten keinerlei Interesse, also weder diese BEA, glaube ich, diese französische Luftfahrtsuntersuchungsbehörde, die mit dieser schnellen Aufklärung nach 24 Stunden des Unfalls eben kam, als auch die Lufthansa bzw. Germanwings, wird immer wieder eingeblendet, wir haben sie das und das gefragt, wir haben sie gesagt, aber sie haben sich zu nichts äußern wollen.
Warum auch immer so, eigentlich müsste man das die jetzt ja mal fragen, sie würden uns vermutlich nicht darauf antworten, aber was ich damit eben sagen wollte ist, ich verstehe das wirtschaftliche Interesse dahinter nicht genau, weil es gibt zwei Möglichkeiten, die im Raum stehen. Es gab ein technisches Versagen an der Technik eines Flugzeuges oder es gab einen Piloten, der nicht ausreichend untersucht wurde, dessen psychische Probleme nicht ausreichend...
Er war ja krankgeschrieben.
Er war krankgeschrieben.
Aber
so,
er hat die Krankenschreibung zerrissen und ist trotzdem geflogen.
Für die Lufthansa wäre es viel, viel einfacher gewesen zu sagen, da haben zwei Blinklichter nicht funktioniert oder sowas. Es haben kleine technische Details haben nicht funktioniert, als zu sagen, wir haben psychisch schwer gestörten suizidalen Piloten auf 150 Leute losgelassen. Das wäre für die der viel elegantere Weg gewesen. Deswegen verstehe ich dieses Raunen dahinter nicht, als hätte die Lufthansa was zu verbergen. Und das macht mich so ein bisschen skeptisch bei dieser ganzen Geschichte, ob es nicht am Ende doch ein bisschen aufgeblasener ist, als es eigentlich sein sollte.
Man sollte vielleicht, wenn man sich wirklich dafür interessiert, für das Thema, sollte man vielleicht mal jetzt rund um die Erscheinung des Films mal die Presse verfolgen, weil momentan, als ich heute Morgen geguckt habe, wir nehmen 4 Tage vor Erscheinen auf, waren schon einzelne Artikel auch in seriöseren Zeitungen über diesen Fall. Aber ich denke mal, wenn die Soko jetzt kommt, wie oft bei Sky-Dokus kommen die ja dann auch nochmal später in der ARD. Da scheint es ja so eine Kooperation zu geben, was Dokus betrifft. Ich denke mal, da wird nochmal mehr Rauschen im Blätterwald in den Medien zu diesem Fall stattfinden. Und dann wird sich vielleicht auch die Lufthansa bzw. Germanwings nochmal dazu äußern.
Das kann sein. Aber du hast jetzt auch das Stichwort die Medien gegeben. Das ist auch was mich an diesem Andreas Spöhr, der wohl einer der wichtigsten Talking Heads ist. Das ist so ein Aviation Journalist oder wie sich das dann nennt. Der schreibt viel über Luftverkehr. Und der sagt an 5.000 Stellen, ich weiß nicht, das war ein gefundenes Fressen für die Medien. Die Medien haben uns so und so berichtet. Die Medien haben das und das gemacht. So, nee, es war der Boulevard. Ich erinnere mich jetzt noch und ich habe auch nochmal nachgeguckt, so, dass die Medien, die tatsächlich sich als solche bezeichnen dürfen, nämlich als seriöse InformationsvermittlerInnen, die haben durchaus differenziert zu berichten versucht. Auf dem Boulevard, namentlich den Fackern von der Bild, da war natürlich ohne Ende Mutmaßung und der Pilot war am ersten Tag schon mit
Bild. Er wurde natürlich als Monster stilisiert. Ja. Ne? Da gab es einmal diese Fotos von diesem jungen Mann, der da noch so ganz normal aussieht, so nach dem Motto, dass das Böse, so sie kann es auch aussehen und so. Es wurde halt viel an dieser Figur dann ja, festgemacht.
Genau.
Ja. So. Das ist natürlich toll, wenn da so ein Foto zeigen wird. Wer ist das geheimnisvolle Monster und so weiter.
Naja, die zeigen halt jedes Bild, das sie haben. Die haben ja mit dem Pressekodex haben die ja nichts zu tun. Also egal. Das hat mich sehr gestört an dieser Geschichte, aber das stört mich natürlich auch aus persönlicher Befindlichkeit heraus. Ich bin nicht die Medien, ich bin ein Journalist und schreibe für bestimmte Medien und sowas. Diese Pauschalisierung macht mich fertig. Aber das ist also ist nicht das Einzige, was mich stört. Ich finde insgesamt so finde ich sie sehr interessant, diese Doku. Aber es ist jetzt auch nichts so, mich belastet dieser Fall auch nicht mehr. Es ist so viel los in der Welt, dass es so irgendwie hat mich das, ich war los, ich habe mich getrennt von diesem Fall und dass er jetzt nochmal aufkommt, wenn es Leute gibt, die es interessieren, dann guckt euch das an.
Also ne? diese Untersuchung, um die Wahrheit herauszufinden, da sind schon auch sehr viele Angehörige beteiligt, von den Opfern. Und ich glaube, das hatten wir ja auch neulich erst bei diesem anderen Flugzeugabsturz, bei der fiktionalen Serie Lockerbie, A Search for Truth. Ich glaube, wenn du einen geliebten Menschen verloren hast in so einem Unfall, dann ist es dir einfach extrem wichtig zu wissen, was ist wirklich passiert? Warum ist meine Schwester, meine Tochter, was auch immer, bei diesem Flugzeugabsturz gestorben? Und das, glaube ich, dafür muss man großen Respekt haben, dass die Leute versuchen herauszufinden, wie ist es wirklich gewesen. Es gibt eine Sache, die ich dem Film auch, die ich sehr, sehr zweifelhaft fand. Es gibt nämlich, es gab eine Präsentation vor Fachleuten, nehme ich mal an, der Voice Recorder Aufnahmen während des Absturzes. Weil irgendwann stellt der Pilot die Höhe auf 100 Fuß oder sowas, also sprich Absturz. Oder es war ein technischer Defekt, darüber wird in der Serie spekuliert. Und dann beginnt ein sehr steiler Sinkflug, der dann praktisch natürlich den Leuten auch schon suggeriert, jetzt geht's zu Ende, sowohl im Cockpit als natürlich auch hinten. Und wir haben es gab diese Präsentation von dieser Voice Recorder Aufnahme und da waren die Filmemacher natürlich nicht dabei. Das ist ja auch schon 10 Jahre her. Und jetzt wird dieser Voice Recorder-Prozess, also diese Aufnahme in dem Film nachgestellt, dann heißt es basierend auf Erinnerungsprotokollen.
Von wem?
Ja.
Sind ja alle tot.
Naja, nee. Oder? Die Erinnerungsprotokolle von den Leuten, die reale Voice Recorder-Aufnahme bei der Präsentation damals gehört haben, die Untersuchenden.
Ja.
Und es ist eine sehr beklemmende, es sind sehr beklemmende 3-4 Minuten, denen man dabei wohnt. Und ich weiß nicht, ob es okay ist, sowas zu machen.
Kann ich jetzt auch nicht sagen. Ist ein bisschen durch mir durchgelaufen, was das für eine Art von Gedächtnisprotokoll war. Sie arbeiten öfter mal mit Reenactment. Sie gehen auch in Flugsimulator und stellen das nochmal nach und sie versuchen halt irgendwie so, es ist so ein Schaltersystem, wie man in Sinkflug in so kurzer Zeit auf 100 von 8000 auf 100 Fuß oder sowas bringt. Und dann haben sie das im Simulator gemacht und es dauert halt, bis du diese ganzen Rädchen
drehst. Das ist ein Knackpunkt.
Genau. Ja. Das dauert halt irgendwie 3-4 Sekunden und in dieser Darstellung wird es so dargestellt, als sei es würde das nur eine Sekunde dauern. Sind Ungereimtheiten dabei. So wie bei allen technischen Katastrophen sind Ungereimtheiten dabei. Es ist ganz selten, dass sich etwas zweifelsfrei klären lässt und sowas. Und ich finde es total legitim, das aufzuarbeiten. Es ist nur so, dass es mich nicht besonders interessiert.
Also ich fand es schon interessant, weil es eben auch so eine Recherche ist, also so eine investigative Recherche über eine technische Katastrophe und was sie sehr detailgetreu machen. Filmisch ist es konventionell und wie gesagt, wir wissen nicht genug, um jetzt zu sagen, wie ist es wirklich gewesen. Vielleicht wird es jetzt im Rahmen dieses Films
und
neuen Untersuchungen nachgewiesen, aber genau. Kommen wir zu unserem letzten Thema, Herbstresidenz bei RTL Plus und Vox. 4 Folgen, a 90 Minuten im Wochenrhythmus. Begonnen hat es am 5. März, letzte Folge am 26. März. Und das ist das etwas, was du dir gewünscht hast. Lass uns mal über Herbstresidenz reden. Das ist das Nachfolgeprojekt des Grimme-Preis gekrönten zum Schwarzwälder Hirschen, eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Melzer.
Genau, wo damals hat, ich weiß, glaube ich, 3 Jahre her oder sowas, ne? Ich bin mir gar nicht so ganz sicher.
Ich habe es nicht gesehen, ich kenne das Projekt.
Ist ein paar Jahre her, genau. So, wo er damals auch schon mit so einem Soap-Darsteller namens André Dietz zusammen sich eine Gruppe von, damals waren das alles Menschen mit Down-Syndrom durchgängig, und sich ein Restaurant zur Brust genommen haben, um das mit dem halt irgendwie zu leiten und zu führen.
Also die Idee war, sie wollten zeigen, dass auch Menschen mit Down-Syndrom einer normalen Arbeit,
genau,
nachgehen können.
Ja, was, glaube ich, so in dem Bereich der Care-Industry, die mit den Leuten zu tun haben, ist das offenes Wissen, sowas. Für Leute, die mit denen nichts zu tun haben, ist es halt, klingt das wie ein Wunder. Aber so, man merkt halt hier, dass das Projekt oder das Konzept damals funktioniert hat, denn sie übertragen das, die ganze Idee jetzt auf ein Altersheim, irgendwie so am Moselknick in Rheinland-Pfalz. Und kriegen von Vox und RTL Plus 90 Tage und vermutlich auch ein bisschen Geld, um es gemeinsam, dieses Altersheim von so einer Art verlängertem Hospiz zu dem, was der Titel sagt, Herbstresidenz, nämlich einem Altersruhesitz für Menschen, die da in Ruhe ihre letzten Tage oder in Würde ihre letzten Tage auf Erden verbringen, zu verwandeln. Und sie behelfen sich damit dabei, dass sie 10 Menschen, die auf verschiedene Art und Weise intellektuell beeinträchtigt sind, wie man heutzutage sagt, sind natürlich auch immer ein paar Leute mit Down-Syndrom dabei, aber die haben ganz verschiedene, ja, intellektuelle Einschränkungen. Und lassen die sozusagen aufeinander los, diese Menschen in diesem Heim, wo dann natürlich sowas wie ein gutes Dutzend Leute ausgewählt werden, die sich dazu bereit erklären, sich begleiten zu lassen von der Kamera, die da mehr oder weniger hinvegetieren in diesem Altersheim, in dem es praktisch nichts gibt, in dem die nur versorgt werden, also satt, trocken, sauber. Aber überhaupt keine Lebensinhalte mehr verabreicht bekommen und vor allem auch total zur Passivität verdammt werden. Und mit Hilfe von Tim Mälzer und André Dietz und diesen 10 Menschen mit Behinderung, die da jetzt reinkommen, erwacht diese Herbstresidenz zu neuem Leben. Das ist das Prinzip dahinter. Und das ist so ein klassisches Docutainment-Format. Prinzip, dass da, es wird viel emotional gearbeitet, viel mit emotionalisierten Kamerafahrten, es wird viel manipuliert, kann man sagen, es ist ein harter Begriff, aber es ist einfach so, über Schnitt und Musik und so weiter wird viel an unsere Gefühlswelt appelliert und das Ganze dadurch auch dramaturgisch ein bisschen aufgeblasen, aber um gleich mal in die Wertung zu kriegen, die Idee ist spitze. Die Idee ist absolut, ja, spitze.
Da ich den diesen Hirschen nicht gesehen habe, den Grimme-Preis gekrönten. Ist das von der Machart das Gleiche?
Das ist identisch von der
Machart. Also ist das auch so auf emotionalisiert? Also es läuft ja die ganze Zeit, laufen ja traurige beziehungsweise sehr emotionale Popsongs,
ja,
unter den Bildern von den alten Menschen, die da traurig aus dem Fenster oder aus der Wäsche gucken.
Genau, die so immer mindestens in der Titelzeile müssen die ein Wort haben, das gerade beschreibt, was da ist. Wenn jemand Hunger, genau, hat, kommt da Hungry drin vor und sowas, ne? Und das ist, es ist hochmanipulativ in jeder Hinsicht. Es ist wirklich, wer sowas hasst, wird seinen Hass hier. Das
sind Emotionen auf Knopfdruck.
Sowas, ne? Aber wir erleben hier tatsächlich halt einfach ein Projekt, das natürlich surreal ist, weil sonst die anderen Altersheime, egal wo sie liegen und egal wie viele Menschen mit Behinderung sie da zur Hand bekommen, die sich dem widmen, sind da nicht zufällig noch zwei Promis mit 90 Tagen Zeit und dem Budget von Vox und RTL Plus dabei, um mal eben zu den Leuten aufs Land zu fahren, die eine Frau, die da drin abgeschoben wurde, mal bei so einem gemütlichen Essen, also wo sind 20 Leute aus der Familie da und erklären sich mal, warum sie das gemacht haben. Sowas gibt es nicht. Und es gibt auch nicht irgendwie plötzlich mal ein Budget, damit sie in den Baumarkt gehen und sich 1000 Sachen kaufen, um den ganzen Laden einmal aufzuhübschen und sowas, ne? Es gibt einfach tolle Ideen, was alles gemacht werden könnte, wenn man sich mit ein bisschen mehr Energie und womöglich auch einfach ein bisschen mehr Budget echt um die Menschen, die dort sind, sorgen würde und sie nicht einfach nur abschiebt. Das ist ein Gedanke, den besonders Tim Mälzer, ich kaufe dem das einfach ab. Ich kaufe dem das ab. Der soll auch noch so eine persönliche Betroffenheit haben aus dem eigenen Familienkontext, der ab und zu mal angerissen wird.
Also es wird am Anfang, ist ja sehr viel Tim Mälzer, weil er da auch so eine Nacht und einen Tag, als wäre er eingewiesen worden in ein Pflegeheim, macht er die ganze Prozedur mit und schläft halt eine Nacht in so einem Pflegezimmer und so weiter. Und da erzählt er halt, sein Vater ist wohl im letzten Jahr verstorben und seine Mutter wohl auch jetzt in so einem Alter, wo man über sowas nachdenkt und er hat eine persönliche Betroffenheit. Darin ist er ja auch sehr stark. Also ich habe ja auch schon mehrere Gespräche mit ihm gehabt. Er ist ja wirklich ein sehr emotionaler Typ, der aber auch was in der Birne hat und sich Gedanken dazu macht. Und deswegen ist er natürlich auch mit seiner Prominenz hier ein super Gesicht, um dieses Projekt nicht nur zu verkaufen, sondern auch anzuschieben.
Und ich glaube, er müsste das nicht mehr sowas machen.
Er muss das nicht machen.
Der hat sowas von ausgesorgt, der hat gut laufende Restaurants und alles so. Ich glaube, er hat Anliegen und diese Anliegen verfolgt er und ich glaube ihm seine Empathie und das ist auch alles toll. Diesem André Dietz, der ist so ein bisschen asig, finde ich. Ich mag den überhaupt nicht vom Typen
her. Ja, aber der hat das habe ich nachgelesen, der hat wohl selbst eine behindertes Kind oder so.
Ja.
Also der hat eine persönliche Verbindung zu dieser Arbeit mit Leuten, die halt eingeschränkt sind kognitiv.
Genau, und der kümmert sich auch eher um die Menschen mit Behinderung und Tim Mälzer kümmert sich eher um diese Heiminsassen und sowas. Und da sind auch ganz viele verschiedene Biografien nachzuverfolgen und wir sehen die aber auch ab und zu mal so im Close-Up beim Heulen. Und das ist so wird halt solches Fernsehen gemacht und deswegen das ist vergleichsweise günstig herzustellen und hat trotzdem relativ gute Publika. Das ist einfach das effizienteste Fernsehen, das du aktuell machen kannst. Und wenn du dann aber eins machst, das so einen Impetus hat, also das tatsächlich auch etwas bewirken kann, und ich glaube, ich kenne mich jetzt nicht genug aus in der Pflegeszene, ob so etwas schon an anderen Stellen breit großflächig ausprobiert wird, aber so wie du siehst, wie die miteinander umgehen und wie alle dabei aufblühen, also so mal abzüglich dieser Heisenbergschen Unschärferelation, dass natürlich die Kamera so viel verändert, aber da passiert wirklich was zwischen den Leuten und das macht mit beiden Seiten was. Es nimmt Druck vom Kessel der dünnen Personaldecke und gibt den Menschen, die man ansonsten so in Behindertenwerkstellen parkt, einen neuen Sinn. Also die werden da ausgebildet zu Pflegehilfskräften oder Pflegeassistentinnen oder sowas. Ich finde die Idee toll. Also wenn das wirklich so ist, dass es ein Ansatz ist, den es so noch nicht breiter gibt, dann gibt das Fernsehen hier tatsächlich Impulse und das finde ich spannend.
Ja, also ich habe ja am Anfang gesagt, es ist eigentlich Quotengift. Also du hast hier zwei Dinge, die du zum Thema machst, die eigentlich bei den Leuten, die ja gerade auf solchen Sendeplätzen oder bei solchen Sendern Unterhaltung suchen. Also du zeigst praktisch Behinderte und du zeigst sehr alte Menschen, die im Pflegeheim sitzen. Mhm. Und das auch noch, diese beiden Gruppen lässt du aufeinander los und stell dir das Ganze mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor, also jetzt nicht als Doku-Soap, sondern als Doku, dann wären wir extrem bei der Betroffenheits- und humorfreien und wären wir bei dieser Schiene angelangt und sowas dachte ich wieder, egal ob man es jetzt gerne sieht oder weniger gerne, gibt es wirklich nur im Privatfernsehen. Ne?
Ja, das genau. Das ist
so ein Ansatz.
Das ist deren Kernskill, sowas zu formulieren und auch sowas zu inszenieren und sowas. Und es gibt so Momente, da denke ich, das kann nicht angehen. Also Mälzer kommt da irgendwie rein und fragt, ob sie frisch gepressten O-Saft haben, sowas. Und dann sagt er, nee, dann nicht. So, das ist einfach so, wo lebst du eigentlich, ne? Oder was, es gibt so zwei Situationen, an die ich mich erinnere, wo er das Personal, also die sind auch alle mit im Bild, sowas, wo er die richtig rund macht dafür, dass was sie für Defizite in ihrem Alltagsablauf haben und sowas, und die dann da so stehen, da steht ein Promi, Tim Mälzer, kennt jeder, mit seiner Kotterschnauze aus Hamburg, und die sind alle so ganz klein und demütig und tun so, als wenn sie, danke, dass du uns das mal sagst.
Die sind halt nicht gewohnt, mit vor der Kamera zu stehen, schon gar nicht in einer der ersten Szenen des ganzen Projekts und dann auf Promis zu treffen.
Ja, und das hat so eine leichte Niedertracht, dass du die so, dass du die so vorführst da drin. Das finde ich falsch, das zu machen, weil die geben wirklich alle ihr Äußerstes. Das sind in der Regel, sind das echte Überzeugungstäterinnen, die auch das, was sie da machen wollen. Und die dann da irgendwie so, ey Leute, aber so macht man das aber nicht hier. Dann kommt so ein Amateur da rein.
Das, ja, fandst du das belehrend? Fand ich gar nicht so sehr.
Das belehrend.
Also ich meine dieses hoppla, jetzt komme ich, diese Attitüde, die natürlich jetzt auch Tim Mälzer ganz stark in seinen Formaten, dafür wird er ja auch gemocht und geliebt und da muss man natürlich mit leben können, dass er dann, oh Mann, welches Opfer, eine Nacht in einem Pflegeheimzimmer verbringt und dann erfährt, dass es keinen frisch gepressten Saft gibt und dass es eventuell nur das Graubrot gibt, was niemand essen möchte. Das kommt dann halt, da könnte man sagen, ja, der arrogante Melzer hier, der Koch, Fernsehkoch in der Altersheimküche sozusagen. Ne? Aber ja, mich stört das nicht so. Ich fand irgendwie so zur Beschreibung der Pflegekräfte gibt es am Anfang so ein Zitat, das habe ich mir eigentlich mal aufgeschrieben. Da ging es um, wie funktioniert Pflege eigentlich? Und da sagt so eine Pflegekraft rennt nie. Selbst wenn jemand blutet, rennt man nicht. Denn dann hat man ja keine Zeit mehr zum Nachdenken. Also es wurde sozusagen, es war ein Zitat, was sozusagen die Härte des Pflegejobs beschreibt.
Da okay,
muss ich irgendwie mal aufschreiben.
Ich glaube, das Ding hier wird jetzt keinen Grimme-Preis kriegen, weil dieser Format.
Aber wo ist der Unterschied?
Naja, weil es hat schon, also der hat für ein ähnliches Format hat er schon einen Grimme-Preis bekommen. Der Unterschied, ich habe das damals nicht verfolgt, aber ich habe es mitbekommen und ich habe die erste Folge gesehen damals. Ja. Das ist so, es ist die total ähnliche Machart. Und es würde, wenn das jetzt hier das erste gewesen wäre, wäre es auch nicht ausgeschlossen gewesen, dass es einen bekommt, weil es halt einfach eine pfiffige Idee hat. So, und das wird jetzt diesmal nicht passieren. So, das wird jetzt, ist jetzt die Anschlussgeschichte und irgendwann werden sie es dann vielleicht noch auf einem anderen Bereich machen. Und wenn es vielleicht geht es dann in Kitas oder sowas rein, ne? Wer weiß. Also
aber es ist ja trotzdem, wenn man schon Unterhaltungs-Reality-TV macht, warum nicht dann sowas mit einem gesellschaftlich, mit einem Anspruch und einer guten Idee dahinter, die vielleicht ja anregend wirkt.
Ja, warum nicht? Ne? Also.
Und genau, bei Grimme-Preis ist ja dann auch das richtige Stichwort, weil letzte Woche, also jetzt eine Woche vor unserer Aufnahme, wurden die Grimme-Preise verliehen. Und was hatten wir hier im Podcast? Könnt ihr natürlich mal, wenn ihr zurückspult, gucken, wenn ihr mal wissen wollt, was wir darüber gesagt haben. Ausgezeichnet wurde angemessen Angry, Die Zweiflers, Herrhausen, der Mehrteiler, Uncivilized haben wir, glaube ich, mal ganz kurz drüber gesprochen, war kein Thema, aber hast du mal was zugesagt. Außerdem nominiert waren noch die Kafka-Serie, Push, diese Hebammen-Serie, Schwarze Früchte, einer deiner Favoriten, Zeitverbrechen, fanden wir beide ziemlich toll. Und aus dem Bereich Unterhaltung haben wir hier gesprochen über die Teddy Teclebrand-Show und über Player of Ibiza, was so ein bisschen im Zwischenbereich zwischen Fiction und Non-Fiction war. Also immerhin 10 Themen könnt ihr aus dem letzten Jahr hier in unserem Podcast in älteren Folgen nachhören. Hat denn für dich was gefehlt oder was sagst du zu der Grimme-Preis-Entscheidung?
Ich finde es total stichhaltig. Ich fand ja tatsächlich Schwarze Früchte so besonders und revolutionär fast schon, dass ich dem halt auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit
besonders
geschenkt
hatte. Besonders
nervig. Ja, das ist halt eben, das war
das haben wir, ist ein hatten wir einen kleinen Diskurs.
Ist ein schwieriges Format, aber weil es halt auch einfach sich das Recht herausnimmt, keine Sympathieträgerinnen dabei zu haben. Aber warum muss es denn immer welche geben, sowas? Also egal, ich finde insbesondere im angemessen Angry hätte ich es sofort gegeben, Zweiflers auch. Ich finde es mit Herrhausen finde ich keine schlechte Wahl, so dass auch ein bisschen Historytainment dabei ist. So, es ist wirklich gut gemacht, so auf seinem Level. Players of Ibiza sind halt die kleinen Brüder, ne? Also die Discounter Bunch, sowas. So, die machen das, was sie machen und die machen das irgendwie auch immer ganz gut. Und ich bin zufrieden mit der Wahl.
Ja.
So, ich kenne zu wenig von den Sachformaten persönlich, als dass ich da viel zu sagen kann. Und dass der Peter Klöppel nochmal einen Lebenswerkpreis bekommen hat mit der von der Gröben, das ist völlig okay. So, die haben viel geleistet für die private Nachrichtenwelt. Ich bin zufrieden.
Gut, wer jetzt fehlt oder wer es verdient hätte, da könnten wir noch lange drüber reden, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Also könnt gern mal diese Themen, die ausgezeichneten oder nominierten Formate bei uns in den älteren Folgen, ich sehe es ja immer in Statistiken, dass auch immer wieder viele ältere Folgen von uns gehört werden könnten.
Oder wenn euch was auffällt, was fehlt, so schreibt es da rein.
Genau, schreibt es uns. Zum Beispiel mit einer Mail an fernsehpodcast@web.de. Und unsere nächste Folge, die könnt ihr übrigens hören am Freitag oder ab Freitag, dem 28. März. Und bevor ihr jetzt gleich ausschaltet, ihr kennt das Spiel, falls ihr es immer noch nicht gemacht habt, es wäre wirklich wichtig für uns, dass ihr uns mal eine Bewertung dalasst. Es geht einfach um die Auffindbarkeit unseres Podcasts in diesem großen Podcast-Wald-Dschungel da draußen. Würde uns helfen, wenn ihr bei Apple Podcasts, Spotify oder worüber ihr uns sonst hört, eine kurze Bewertung da lasst, irgendein bisschen Buzz im Netz veranstaltet und das hilft uns und unserem kleinen Podcast hier entscheidend weiter. Jan, ich würde sagen, wir haben unsere besonders bunte Folge beendet.
Bunte Tüte.
Ja, warst du zufrieden?
Hoffentlich hat es euch auch gefreut, dass es mal ein bisschen abwechslungsreicher war.
Genau, und wir werden uns jetzt wieder daran machen, schöne Sachen für den 28. März rauszusuchen.
Lasst es euch gut gehen bis dahin.
Ja, macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.